Jesus Christus, du hast gesagt, dein Wort, es kommt nicht leer zurück. Und daran glaube ich, daran glauben wir. Du mögest es schenken, Herr. Amen. Ja, liebe Geschwister, ich weiß nicht, wie es euch in der letzten Zeit ergangen ist, wahrscheinlich so ähnlich wie mir. Wenn immer ich Nachrichten anschaue, Tagesschau oder was auch immer, Zeitung lese, was leuchtet mir entgegen? Es ist Israel. Der Name Israel in Reportagen, in Nachrichten, die meist in Verbindung, in der jüngsten Zeit zumindest, mit Kriegen und Kriegsgeschehen verbunden sind. Und ich weiß nicht, ob ihr euch auch Fragen gestellt habt, bestimmt die gleiche, die ich mir auch immer wieder stelle. Wie lange geht das da jetzt noch so weiter? Ist da überhaupt Frieden einmal möglich? Und wie? Wer baut das alles wieder auf, was da jetzt in Schutt und Asche liegt? Fragen über Fragen, zweifellos berechtigt, aber es gibt keine Antwort, die ich jetzt so einfach hier zitieren könnte. Ich habe keine und ich möchte euch aber ein wenig in die Geschichte dieses Volkes führen. Wir wollen eintauchen in die Geschichte, die uns vieles lehren will, dieses Volk betreffend. Und wir können manches auch vielleicht besser einordnen. Die Geschichte der Juden und ihres großen heiligen Gottes. Es war ein preußischer König, der des Öfteren Leute mit Bildung zu höfischen Diskussionsrunden einlud oder auch dazu befahl und der einmal die Frage stellte, welchen Beweis gibt es für den Glauben an den Gott der Bibel? Es herrschte in der Runde betretenes Schweigen. Einer der Anwesenden war ein gläubiger General, der in die Stille hinein die Worte sprach, die Juden, Majestät, die Juden. Und wir wollen versuchen, diesem Gedanken nachzugehen. Was ist eigentlich das Geheimnis der Juden? Wie kommt es, dass sie die letzten zwei Jahrtausende überlebt haben, obwohl sie, wie es so heißt, unstet und flüchtig durch die Welt gezogen sind, nachdem sie aus ihrem Heimatland vertrieben wurden. Ohne Landbesitz, ohne Staat, ohne König, ohne Tempel, hohe Priester und dergleichen. Und das jetzt weit über 2000 Jahre. Und selbst der Holocaust führte nicht zur angestrebten totalen Vernichtung dieses Volkes trotz 6 Millionen jüdischer Ermordeten. Eine der möglichen Antworten für dieses Überleben in dieser Zeit könnte darin liegen, dass es der Schabbat war. Der Schabbat war es, der sie immer wieder in der Familie zusammenführte, in der Synagoge zusammenführte und der eben ein ganz besonderer, ein gottgeweihter Tag war, der 7. Tag der Woche. Und er wurde neben der Beschneidung zu einem Unterscheidungsmerkmal von anderen Völkern. Das führte sie auch immer wieder in eine gewisse Isolation. Anlässlich der Karlspreisverleihung ist ja noch nicht so lange her in diesem Jahr. Dieser Preis ging ja an den Präsidenten der Konferenz der europäischen Rabbiner, den Oberrabbiner Pinchas Goldschmidt. Da war auch an einen ökumenischen Gottesdienst gedacht, den man dann halten wollte nach der Verleihung. Und dieser Gottesdienst kam nicht zustande, weil dieser Oberrabbiner die Teilnahme nicht annahm, weil er gesagt hat, Daran könne er nicht teilnehmen, weil es ihm sein Glaube verbiete. Und das stieß auf sehr viel Unverständnis, aber man achte auch auf die Konsequenz, die damit mit dieser Entscheidung verbunden ist. Es stellt sich natürlich die Gegenfrage, was hat denn die Juden so treu gemacht, dass sie den Schabbat durch all die Jahrhunderte hindurch gehalten haben? Die Antwort dazu, der Grund, liegt in der Tora, der Bibel, unserem Alten Testament. Bis heute ist Israel, sind die Juden das Volk des Buches, so nennt man sie auch. Ihre Tora haben sie immer wieder studiert, gemurmelt, auswendig gelernt, gesungen, wiederholt, ausgelegt. Sie lebten und leben in der Welt der Bibel. Im Psalm 1 heißt es, wohl dem, der Lust hat am Gesetz des Herrn und sinnt über sein Gesetz nach Tag und Nacht. Was für andere Völker ihr Land war, war für die Juden ihre Bibel. Aber auch hier bleibt noch die Frage, was hat diesem Volk denn seine Bibel so kostbar gemacht? Die entscheidende Antwort dazu, hier steht in diesem Wort, Israel ist erwählt. Gott, der Herr, hat sich diesem seinem Volk bekannt gemacht. Er hat seine Hand auf Israel gelegt. Der grundlegende Text für die Erwählung Israels, der ist zu finden noch vor der Verkündigung der 10 Gebote in 2. Mose 19. Es sind die ersten 6 Verse. Am dritten Tag nach dem Auszug der Israeliten aus Ägyptenland, an diesem Tag kamen sie in die Wüste Sinai. Sie brachen auf von Rephidim und kamen in die Wüste Sinai und Israel lagerte sich dort in der Wüste gegenüber dem Berge. Und Mose stieg hinauf zu Gott. Und der Herr rief ihm vom Berge zu und sprach, so sollst du sagen zu dem Hause Jakob und den Israeliten verkündigen, ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch getragen habe auf Adlerflügeln und euch zu mir gebracht. Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern. Denn die ganze Erde ist mein und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Israeliten sagen sollst. Also der Gott, der auf dem Sinai wohnte, der hat Israel aus der ägyptischen Sklaverei geführt und auf Adlersflügeln zu sich gebracht. So haben wir das gehört und gelesen. Hier auf diesem Berg in der Wüste hat er ihm seine Gemeinschaft angeboten, sein Gesetz gegeben. Das heißt, die 10 Gebote und noch viel mehr darüber hinaus. Und hat in aller Form einen Bund mit diesem Volk geschlossen. Israel ist erwählt und gehört ganz zu Gott, ist sein Eigentum. Aber gehört nicht die ganze Erde Gott? Alle Völker sind doch sein Eigentum. Richtig, er ist der Schöpfer und Gott für alle. Aber der Vers 5 betont es, Israel ist sein Sondereigentum, sein kostbarster Besitz unter den Völkern, seine Privatschatulle. Wie ein Adler seine Jünger trägt, so hat der Herr die Nachkommen Jakobs aus Ägypten geholt in seinen Adlerhorst in den Felswänden des Sinai, um das Bild abzurunden. Wenn Israel sich hier verpflichtet, dann soll der Bund für immer gültig sein. Dann wird das Volk durch seinen Gott behütet wie sein Augapfel. Israel hat damals unter Mose Ja dazu gesagt, und so gilt es. Dieser Gott wird seinem Volk immer die Treue halten. Israel ist und bleibt erwählt. Paulus schreibt in Römer 11, und das ist ja nun Neues Testament, Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor erwählt hat. Das ist ablesbar an der ungeheuren Geschichte dieses kleinen Volkes. Die Juden waren in der Geschichte ja fast immer in der Minderheit, was die Völker um sie her betraf, herumgestoßen in der ganzen Welt. Aber sie haben all die großen Völker, von denen sie bewegt und beherrscht wurden, überlebt. Sie wurden vertrieben, man hat sie in großen Zahlen auch vernichtet, dass nur noch Reste überblieben, aber es sind immer Menschen übrig geblieben, die die Geschichte fortgesetzt haben, weil es Gottes Wille entsprach. Die Weltreiche der Juden, ihrer Feinde, die sind längst vergangen. Die Assyrer, die Babylonier, die Perser, die Griechen, die Römer, die Kreuzritter, die Osmanen, das sogenannte Dritte Reich. Israel befand sich eigentlich, man kann sagen, fast zu allen Zeiten in mancherlei Kriegsgeschehen. Und was war am Tag nach der Staatsgründung, jetzt in der neuen Zeit, am 14.05.1948, ist ja Israel gegründet worden als Staat. Da begann am nächsten Tag schon wieder ein Krieg. Denn die Völker um Israel her, die Ägypter, die Jordanier, die Syrer, Libanesen und Iraker, die begannen einen Krieg gegen Israel, um überhaupt nicht diesen Staat entstehen zu lassen. Es setzte sich fort in der Geschichte. Es gab, ihr wisst es vielleicht noch, den Sechstagekrieg, den Yom Kippur-Krieg, es gab einen Libanon-Krieg, es gab Intifadas, es gab dann als letztes, was unser aller Gedächtnis ja noch haftet, dieser schreckliche Überfall der Hamas und in der Folge der Gaza-Krieg und inzwischen die Erweiterung Richtung Libanon und der Hisbollah. Israel hat alle diese Kriege eigentlich erfolgreich überstanden. Und ich führe es darauf zurück, dass es von Gott erwählt war. Sie haben das nicht durchstanden durch die Waffenlieferungen der USA und die U-Boote aus Deutschland, sondern einfach, weil Gott sein Volk nicht verstoßen hat, sondern weil er es erwählt hat und hindurchträgt. Nicht alles ist jetzt bedenkenlos gut zu heißen. Wir wissen, dass manches zu hinterfragen ist, aber über allem wollen wir das sehen, dass es sich um Gottes auserwähltes Volk handelt. Es gibt eine Reihe von Ereignissen, auch aus dem Sechstagekrieg. Ich habe da einige Berichte gelesen, unter anderem von ägyptischen Panzerkommandanten, die dann Riesenkräfte sahen in der Wüste, die auf sie zurollten, die dazu führten, dass sie mit den Panzern gleich eine Wende vollzogen und sich wieder zurück gen Ägypten wandten. Und es war nachweislich kein Militär eigentlich von Israel in dieser Region unterwegs. Manches ist da wirklich auch unerklärbar, was geschehen ist, und wir wollen einfach ja davon ausgehen, ich tue es zumindest, dass Gott da gehandelt hat. Aber wozu ist eigentlich nun Israel erwählt? In 2. Mose 19 haben wir gelesen, ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Was ist mit Priester gemeint? Sollen alle Priester werden? Und wir dürfen hier nicht an die uns vertrauten Vorstellungen anknüpfen von Priestern, die ihren Dienst verrichten an der Bundeslade im Tempel. Beides gab es ja damals zu der Zeit, als das von Gott gesprochen wurde, gab es das ja noch gar nicht. Sollten die Juden jetzt vielleicht moralisch perfekte Menschen werden? Wir wissen um die Unmöglichkeit dieses Ansinns. Nein, aber sie haben zu Yahweh Ja gesagt und sie gehören nun ganz auf Gottes Seite und sind dadurch geheiligt. Ein heiliges Volk ist Israel und trägt die Merkmale der Zugehörigkeit zu seinem Gott, in Gesetzen der Tora, im Halten des Schabbat, in der Beschneidung und vielen anderen Geboten soll vor allem eins deutlich werden. Das ist das besondere Volk Gottes. Es ist erwählt und zugleich ein Hinweisschild auf seinen Gott. Wie es in Jesaja 43 heißt, ihr seid meine Zeugen. Wir wollen daher den jüdischen Erwählungsglauben nicht als religiöse Überheblichkeit beurteilen, sondern ihn verstehen als Dienstverpflichtung zum Zeugnis für die Völker. Gott soll geehrt werden, wie es im Psalm 115, Vers 1 heißt, nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre. Seit Jesus gestorben und auferstanden ist, gilt auch für seine Gemeinde Gottes Erwählung. Denn wer zu Jesus gehört, der ist von Gott erwählt. An den alten Zug der Erwählungsgeschichte ist jetzt sozusagen ein Waggon drangehängt worden. Es gibt zu dem Text, den wir gehört haben aus 2. Mose, einen entsprechenden neutestamentlichen Abschnitt, in dem wiederum der des Alten Testamentes fast wörtlich zitiert wird, aber auf Jesus Leute bezogen. Und diesen Text finden wir im Petrusbrief, im ersten Petrusbrief, im zweiten Kapitel. Das sind zwei Verse. Ihr seid aber ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat aus der Finsternis in sein wunderbares Licht, die ihr einst nicht sein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid, einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid. Das ist doch eigentlich erstaunlich. Obwohl wir nicht aus Ägypten errettet und zum Sinai gebracht worden sind, wird von uns nahezu wörtlich dasselbe gesagt. Ihr seid das königliche Priestertum, das heilige Volk des Eigentums Gottes. Ja, aus welchem Grund? Wir sind vollgültige Mitglieder dieses Standes mit all seinen Ehrentiteln, weil wir zu Jesus gehören. Das ist das Entscheidende. Auch wir sind Gottes Sondereigentum. Aber auch hier stellt sich die Frage, wozu? Auch wir sollen so ein Hinweiszeichen auf Gott sein. Herauskommen soll dabei, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Der kam, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Er hat uns aus dem dunklen Keller geholt. Wir sind anders frei geworden als Israel damals in Ägypten. Er hat uns aus dem Dunkel der Sünde geholt. Das Licht des Evangeliums von Jesus ist uns aufgegangen. Der hat uns befreit. Damit hat sich auch unsere Lebenseinstellung geändert. Wir sagen nicht mehr, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Unsere Philosophie ist vielmehr, Jesus hat mich aus dem Keller des alten Lebens herausgeholt. Nicht mehr Hauptsache gesund oder Hauptsache Spaß ist das Motto, sondern Hauptsache Jesus. Wir sollen Hinweise, Signale auf seine Liebe in der dunklen Welt sein. Wir sollen scheinen als Leute, die in seinem Licht sich bewegen. Wir sollen Abglanz sein von seinem Licht. Nun gibt es natürlich ein, man könnte sagen, fast theologisches Problem. Wie verhält es sich denn nun mit dieser, wie verhält sich die zweite Erwählung des, zu dem ersten? Wie die Christenheit zu Israel, zu den Juden? Schon Paulus, der selbst Jude war, hat mit diesem Problem gerungen und in Römer Kapitel 9 bis 11 seine Antworten gegeben. Kein Christ hat einen Grund, überheblich zu sein, den Juden einfach ja zu begegnen als jemand, der die Vollkommenheit hat, der die Juden in Frage stellt. Ich komme da gleich noch drauf, da sind wir ja auch in unserem Volk in mancherlei Weise schuldig geworden. Wir haben keinen Grund, ihnen überheblich zu begegnen. Die Christen wurden und werden, wir haben es in der Lesung gehört von Detlef, als wilder Ölzweig auf den Ölbaum der Erwählung eingepfropft und leben von der Kraft der Wurzeln dieses Ölbaums. Und der Ölbaum steht als Symbol für das Volk der Juden. Es gab in der Geschichte der Christenheit leider Episoden, wo man den Juden zu verstehen gab, eure Erwählung, die ist seit dem Tode Jesu aufgehoben, weil ihr Jesus, den Sohn Gottes, getötet habt. Ihr Juden seid verworfen, wir sind an eurer Stelle erwählt, wir sind das neue, gesegnete Israel. Welch ein Irrtum, bezahlt auch mit viel vergossenem Blut in der Geschichte Deutschlands. Wir wissen, dass auch Luther da schuldig geworden ist mit all seinen Schriften gegen die Juden, hat er da auch ja Hass gesät und es ist Blut vergossen worden. Hätte man doch aufmerksamer etwas gelesen aus dem Epheserbrief im zweiten Kapitel. Da heißt es in den Versen 11 bis 22, darum denkt daran, dass ihr, also die Christen, die ihr einst nach dem Fleisch Heiden wart und Unbeschnittenheit genannt wurdet, von denen, die genannt sind, Beschneidung, die am Fleisch mit der Hand geschieht, dass ihr zu jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und den Bundesschlüssen der Verheißung fremd, Da erhattet ihr keine Hoffnung, wart ohne Gott in der Welt. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahe geworden durch das Blut Christi. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat, also sowohl der christlichen Gemeinde als auch den Juden im Umfeld. Er hat den Zaun abgebrochen, der dazwischen war, indem er durch sein Fleisch die Feindschaft wegnahm. Er hat das Gesetz, das in Gebote gefasst war, abgetan, damit er in sich selber aus den Zweien einen neuen Menschen schaffe und Frieden mache und die beiden versöhne mit Gott in einem Leib durch das Kreuz, indem er die Feindschaft tötete durch sich selbst. Und er ist gekommen und hat im Evangelium Frieden verkündigt, euch, die ihr fern wart, und Frieden denen, die nahe waren. Denn durch ihn haben wir alle beide in einem Geist den Zugang zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, erbaut auf dem Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist. Christus ist unser beider Friede. Er hat die Feindschaft grundlegend am Kreuz beseitigt. Wir dürfen gemeinsam zum Vater gehen und werden miteinander zu einem geistlichen Tempel gebaut. Jesus war Jude. Das sollten wir uns auch immer wieder vor Augen halten. Ein Christ kann also nie ein Antisemit sein. Der Oberrabbi sagte in Aachen in seiner Rede, jüdisches Leben ist eben nicht selbstverständlich und in Europa ist viel Platz für Antisemitismus. Die gegenwärtige politische und militärische Lage fordert heraus und man kann leicht in verkehrtes Denken geraten. Wir beurteilen und verurteilen vielleicht aufgrund von Bildern und Nachrichten, von denen wir den Wahrheitsgehalt nicht kennen. Ich lege mir selbst da größte Zurückhaltung auf, denn über all dem Geschehen dort im sogenannten Heiligen Land wacht ein ewiger Gott, der zu seinem Wort steht und der alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Er hat sein auserwähltes Volk seit der Berufung durch die Zeiten geführt. Was genau nun seine Pläne sind, weiß ich nicht, aber ich weiß, dass er sein Volk liebt. Im Nahen Osten ist Israel umringt von starken feindlichen Mächten, aber Gott steht bei und zu seinem Volk, zum Ölbaum, wie auch den aufgepfropften Zweigen, zu uns, zu dir und zu mir. Amen. Amen.